Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und gemeinsam, ja, da starten wir heute in ein Thema rein, das vielleicht bei vielen irgendwo mal als Jugendsünde beginnt. Ja, wer kennt das vielleicht noch? Auf dem Schulhof hat man mal Zigaretten geraucht und dann mal vielleicht auch die ein oder andere Droge ausprobiert. THC bzw. Hanf ist ja auch eine sehr beliebte Substanz, gerade auf dem Schulhof. Vor ein paar Jahren hat es die Bundesregierung in einem gewissen Rahmen hier in Deutschland sogar legalisiert. Aber es muss ja nicht alles immer so glimpflich verlaufen. Es ist ja nicht ganz harmlos. Es gab ja einen Grund, warum es ursprünglich mal verboten wurde. Und natürlich nicht nur THC bzw. Hanf, sondern natürlich auch viele weitere Substanzen. Und wenn der Drogenkonsum ausufert, wenn das in eine Richtung geht, in der dann Angehörige oder auch die Betroffenen selbst sagen, na, so kann es jetzt nicht weitergehen, da muss sich was ändern, ich möchte von den Drogen runterkommen, dann landen sie unter anderem auch bei der Drogenhilfe Ulm auf Donaukreis. Und welche Aufgaben die Drogenhilfe wahrnimmt, welches Beratungsangebot sie stellen und welchen neuesten Check sie hier in Ulm anbieten. Darüber sprechen wir jetzt in der Plattform in den kommenden 60 Minuten. Und ich bin froh, dass ich den Geschäftsführer der Drogenhilfe in Ulm heute bei mir im Studio habe. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Hans-Peter Herrmann. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind der Geschäftsführer der Drogenhilfe Ulm-Alt-Donau. Die sitzt in der Rathgasse in Ulm.
Genau, in der Rathgasse Ulm ist der Sitz des Vereins Drogenhilfe Ulm-Alt-Donau. Wie gesagt, es ist ein Verein. Ein freier Träger, sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband, aber kein Mitgliedseinrichtung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wir sind selbstständig und sind hier für Ulm, den Alt-Donau-Kreis, räumlich zuständig. Zu uns können Menschen kommen, die Probleme mit Substanzen haben aus dem legalen Bereich, sowie eine Online-Abhängigkeit. Wir sind ein bisschen speziell, also Menschen mit Alkoholproblemen gehen zur Caritas-Beratung, illegale Substanzen und, wir mittlerweile sagen, illegale Substanzen und Cannabis, seitdem es Teillegalisierung gibt, sind bei uns richtig der Ansprache. Der Rathgasse ist unsere Beratungsstelle, das ist der Hauptsitz. Wir haben auch einen Kontaktladen in der Wagnerstraße für Konsumierende. Das ist aber eher ein Angebot zur Schadensminimierung. Menschen kommen dort warmes Essen, sie können dort duschen, sie können dort einen Kleiderkram haben, sie können Spritzen tauschen. Wenn sie wollen, können sie auch dort ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Und die dritte Tätigkeitsfeld ist noch die Exzessionsberatung, das sind Menschen, die straffällig geworden sind aufgrund von ihrem Drogenmissbrauch. Die bekommen auch von uns in den JVAs direkt ein Beratungsangebot.
Wie lange gibt es denn Ihren Verein schon?
Drogenhilfe gibt es seit 1981 bereits, also viele, viele Jahre. Und seitdem hat sich das bestätigt und verschiedene Bereiche weiterentwickelt.
Wenn es den Verein schon seit 1981 gibt, dann haben wir sicherlich auch eine gewisse Historie, mit der Sie vergleichen können, wie viele Abhängige die vielleicht in Ihrer Beratung hatten beispielsweise. Lässt sich daraus ein Trend ableiten, ob das Thema Drogen ja weniger relevant in der Gesellschaft wird, ob der Konsum ansteigt oder ob es schon, ja, inzwischen kann man sagen, seit über 4 Jahrzehnten gleich geblieben ist?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, ist da in den 80er Jahren passiert ist, was da für Klienten da waren. Das weiß ich gar nicht, da müssen wir vielleicht wirklich um die Landes- und Bundeshilfe tatsächlich die Bemühungen, das herausfindig zu machen. Es gibt immer Vergleichswerte und ich sage mal, hier regional, ist natürlich immer schwierige Aussagen zu treffen, weil ich ja immer von jeder sprechen kann, die tatsächlich unser Angebot in Anspruch nehmen. Und das große Dunkelfeld, der eigentlich nicht zukommt, kann ich beurteilen. Da ist meine Hilfe einfach Land- oder Bundesstatistiken zu ziehen und da tatsächlich erkennbar, vielleicht in den 80er Jahren noch mehr Radopiate, Heroin, weil es zurückläuft tatsächlich auch bundesweit. Andere Substanzen, die psychoaktive Substanzen, neue psychoaktive Substanzen nehmen zu. Momentan Kokain zum Beispiel ist halt auch, weil es deutlich günstiger am Markt verfügbar ist, nimmt es deutlich zu. Cannabis ist über Jahre immer, gab es immer eine Zunahme, stagniert aber seit 2021 auf relativ hohem Niveau. Also auch diese Teilalisierung hat bislang nicht dazu geführt, dass es da nach oben gegangen sei. Also von daher ist Schwanz, die Konsumstoffe verändern sich, das hängt ja auch mit den Verfügbarkeiten und Schaffungswege zusammen.
Was ist denn für ein Ziel gesetzt als Drogenhilfe, beziehungsweise wie würden Sie ein erfolgreiches Angebot definieren?
Ja, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt. Erfolg ist natürlich immer schwierig, das messbar sein. Also wir arbeiten tief mit unseren Klienten. Das heißt nicht jemand, der zu uns kommt, zwangsläufig davon Abstand nehmen von seinem Drogenkonsum. Der Klient selber definiert seine Ziele. Und wenn wir immer der Erreichung seiner Ziele unterstützen können, dann ist das eine erfolgreiche Arbeit für uns. Also wie gesagt, es ist ein weiteres Angebot und wir können es unterstützen, was jedem uns aus Auftrag mitgeht.
Wie oft können Sie denn tatsächlich so ein Schicksal eines Klienten nachträglich noch weiter verfolgen? Weil meine Klienten will zu Ihnen womöglich in Beratungsstelle kommen einmal oder vielleicht auch mehrere Male und irgendwann wird sie ja dann der Schüler verlieren. Wie oft können Sie den dann tatsächlich nochmal wieder ausfindig machen oder nachverfolgen, das Beratungsangebot nachhaltig sozusagen auch gewirkt hat?
Das können wir nicht leisten. Letztendlich sind es Zufälle, trifft mal jemand irgendwie auf der Straße und erkennt sich, wie spricht kurz. Oder es hat auch irgendwie dann vorkommen, dass nach Jahren irgendwelche Langsmails kommen. Damals hat mir sehr geholfen, jetzt bin ich auf dem Weg. Das sind die schönen Geschichten, die uns natürlich auch freuen. Sagen so, die Geschichten, die halt eher vorkommen, dass mehrere Jahre nicht da waren und danach 4 Jahren, wo wir auch davon ausgegangen sind, okay, Therapie gemacht, abstinent, hat Familie und dann kommt er wieder, weil er rückfällig geworden ist. Ja, das gehört halt einfach zur Sucherkrankung dazu, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und da haben wir bei uns im Stand über Jahrzehnte immer mal wieder kommen, immer mal wieder eine Unterstützung brauchen.
Le, sind Sie denn in der Beratungsstelle? Also viele, so sagen, Helfer, aber
ja. Also wir haben 7,8 Wim Vollzeit-Äquivalente zur Existenz an Volt erstellen. Die verteilt sich bei uns auf 10 Personen. Also am Teil der Mitarbeitenden bei uns im Team. Das sind Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, oftmals auch mit Zusatzqualifikationen, Zugtherapeuten. Und wir haben auch eine Kollegin, die bei uns im Tagladen kocht. Das war am Mittagessen.
Okay, also 11. 11 Personen, also die sich bemühen, da ein gutes Angebot auf die Beine zu stellen, natürlich den Betroffenen bestmöglichst zu helfen. Wo ich bei der nächsten Frage wäre, das Bild des Betroffenen. Ja, aber Drogenkonsum, denke ich, glaube, da sind viele Vorurteile, viele Klischees natürlich immer mit dem Baum. Deswegen frage ich Sie, welcher Querschnitt der Gesellschaft kommt denn tatsächlich in die Beratungsstelle wie so Klienten aus?
Also ich sage mal, vom Altersspektrum her 40 und ich war eine Klientin da über 80, also es geht komplett durch. Über 80 muss ich dazu sagen, wir machen eine Angehörigenberatung, das heißt nicht die Betroffenen selbst, sondern Angehörige, die davon von dem problematischen Konsum betroffen sind. Und da war es tatsächlich über 80-Jährige da, der ein 60-jähriger Sohn konsumiert, bei ihr zu Hause wohnt. Und ich sage auch so, vom Querschnitt vom Schüler bis zum Auszubildenden, Arbeitslose, Studierende, Angestellte, also ein breiter Querschnitt der Gesellschaft, der sich auch bei uns wiederfindet.
Und wenn Sie dann in den Beratungen vielleicht auf den Ursprung zurückgehen, wie diese Schichten begonnen haben, lässt sich da so ein paar einzelne Punkte ganz markant ausmachen, wo man sagen kann, das ist immer so der Eintritt in diesen Drogenkonsum, der dann sich weiterentwickelt, bis es irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo dann eine Beratung oder irgendwelche weitere Maßnahmen notwendig ist. Gibt es da so Ausgangspunkte, die da markant hervorstechen?
Das ist die schwierigste Route. Für die so ein Klischee, wo die jetzt gerade so fragt, so, ja gut, das kann, das ist so eine Einstiegsdroge, da fängt es halt dann an und es ist zwar ein läufiger Weg hinterher, dass jemand eine Nadel hängt und so diese Klischees, die viel Köpfe verhaftet sind, das ist nicht so. Ja, sag mal, wenn wir solche Zuverläufe, gerade beim Therapierahmen, müssen wir tatsächlich mal aufschreiben, was war denn die Erdungsstanz, die meisten sagen als Zigaretten. Das ist so das, wo zum Beispiel mal ein Tag mit der Substanz aufgenommen wird. Oftmals dann THC, Kiffen und Alkohol natürlich bei vielen, auch Minderjährigen als erste Substanz. Ob das dann so diese Einstiegsdroge ist, was man da so verbindet, wenn der Einstieg kraftig ist, dann ist es Zwangsläufigkeit, das nächste kommt. Dieses Bild stimmt ja so nicht. Ja. Also allein, weil einfach so eine Anberation da kam, jeder hat es mal probiert, bei Cannabis gibt es die Zahlen, halt bis zum 25. Lebensjahr 60% der Menschen schon mal Cannabis probiert haben. Ja. Mhm. Und es sind ja nicht alles irgendwann mal regelmäßige abhängig konsumiert, die ganze Zeit mal probiert oder vielleicht abzum probiert und das ist das zweite Mal nicht gefallen. Also dieses klassische Archiv, würde ich sagen, Sie rennen, das hören wir strittelhaft bei allen, was sind.
Also es klingt für mich, als wäre es so ein bisschen individuell, womöglich auch ja, mit irgendwelchen Schicksalen gegebenenfalls noch verbunden und es dann damit eingewählt hat.
Ja, man muss halt wirklich auch diese Konsumstörung entscheiden, wenn es für den Probierkonsum ausgeht. Das wird gar nicht so ein Einzelfall werden. Das ist halt oftmals auch die Verfügbarkeit. Irgendjemand auf einer Party, irgendwas weiß ich was, in der Bude, hocken die halt zusammen, trinken Alkohol und jemand bringt eine Tablette an, weil alles halt lustig wird, einmal Nachfisch kriegen dann. Da probiert es halt dann auch, ja. Das ist halt dann mal nicht unbedingt als problematisch zu bewerten dann. Wenn dann halt so eine regelmäßigen Konsum, der hat ja Grüne. Ja. Die sind halt vielfältig. Man spricht halt einfach von Suchtreieck. Es gibt mehrere Faktoren, die da einwirken. Also, ein gefällt mir die Substanz. Also, wenn jemand halt zweimal gekifft hat und jedes Mal gekostet hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein drittes Mal macht, würde ich sagen, ein bisschen geringer. Ja. Wenn natürlich die Wirkung gefällt oder der Effekt gefällt, genau das wollte ich. Ich wollte diese Leichtheit. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederholt wird, größer. Das zweite ist natürlich auch das soziale Umfeld. Das spielt eine große Rolle. In welchen Gruppen bewege ich mich? Was ist da Ansage oder was ist da cool in dieser Clique bei jungen Menschen? Und das dritte ist halt dann auch solche Kontexte, solche sozialen Fälle, die wichtig sind. Ja. Wie ist es zu Hause im Elternhaus? Habe ich da das? Werden da meine Bedürfnisse befriedigt? Bekomme ich das, was ich brauche als junger Mensch? Hört mir da jemand zu? Das sind alles so Sachen, die wechselseitig wirken und dann möglicherweise dazu führen, dass jemand halt doch regelmäßig konsumiert.
Also wirklich viel auch abhängig vom Elternhaus, von der Familie, vom Umfeld, vom Sozialen, was da sogar darauf einwirken kann, ob man ja eine Tendenz hat, solche Stoffe natürlich zu probieren, beziehungsweise auch einen gewissen, sag ich mal, regelmäßigeren Konsum auch einzusteigen. Und dann kann sich das entsprechend natürlich weiterentwickeln, kann zu der Sucht sozusagen führen, aus der man dann aus eigener Kraft womöglich nicht mehr vollständig aussteigen kann. Das ist natürlich auch ein ganz spannender Begriff, ab wann man denn überhaupt auch von einer Sucht spricht. Und das möchte ich natürlich auch gerne mit Ihnen klären, diese Begriffsdefinition.
Radio BFM.
Wow. Mir der Kreativ Hans-Peter Hermann, wir haben eben drüber gesprochen, seit 1981 gibt es sie schon. Es aber nur 11 Personen, 10 in der Beratung, eine Köchin haben sie noch für den Kontaktladen in der Wagnerstraße, ja, wo einfach ein niederschwelliges Angebot auch vorherrscht, dass die Betroffenen sich dort einfinden und treffen können. Insgesamt natürlich viele verschiedene Stoffe. Es gibt gar nicht so den typischen Einstieg. Zigaretten ist doch ganz gerne mal zum ersten Tag natürlich bei vielen Kindern und Jugendlichen. Aber die Verläufe, gerade wenn es dann in eine Art Sucht oder auch in etwas, was behandlungsfähig eben abrutscht, sich entwickelt, das ist dann ganz vielfältig. Hängt natürlich auch viel vom Umfeld, vom familiären Umfeld, vom sozialen Umfeld ab. Und da grenzt natürlich dann die Frage an, ab wann kann man denn von einer Sucht sprechen? Wann ist denn wirklich so ein Zustand erreicht, in dem man sagen muss, der Betroffene oder die Betroffene ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie selber nicht mehr aus der Situation herauskommt, sondern dann entsprechend in Beratungsangebote, in Behandlungsangebote und so weiter gehen soll oder auch muss?
Also es entwickelt sich in Verstufen. So die erste Stufe nach dem Stufenmodell ist dieser Probierkonsum, das haben wir vorhin gesprochen, probier es halt mal und wenn es mir gefällt, dann probier es vielleicht nochmal. Wenn es mir nicht gefällt, dann lass es einfach. Die zweite Stufe ist der gelegentliche Konsum. Ich gehe ab und zu mal zur Feier, ich gehe ab und zu mal Bier, was auch noch, sage ich mal, relativ unkritisch ist in den meisten Fällen, nicht irgendwie exzessiv ist. Die dritte Stufe ist also der regelmäßige Konsum, also ich gehe jedes Wochenende zum Feiern und kiff jedes Wochenende, da trinke ich jedes Wochenende Alkohol. Das ist dann so diese Stufe, wo man sagen kann, ja, das ist eine Regelmäßigkeit. Die nächste Stufe wäre dann ein schädlicher Konsum oder ein missbräuchlicher Konsum, also wenn der Konsum schon eine Funktion hat oder wenn der trotzdem auch Schaden entsteht für mich oder andere durch meinen Konsum. Und erst in der letzten Stufe kann man von einer abhängigen Konsum sprechen, was dann wirklich eine Erkrankung ist, die nicht zwangsläufig behandlungsbedürftig ist. Also es gibt durchaus auch Menschen, die das selber wieder eine hinkriegen im entsprechenden Umfeld. Aber viele, die dann tatsächlich eine Abhängigkeitserkrankung haben, bedürfen dann einer Behandlung. Und für diese Abhängigkeit, da gibt es im ICD-10, also International Classification of Disease, so heißt es schön, gibt es dann eben Bewertungskriterien, aber spricht man dann tatsächlich von Abhängigkeit. Und das sind 6 Kriterien. Von diesen 6 Kriterien müssen 3 innerhalb von einem Jahr erfüllt sein, dass tatsächlich diese Diagnose gestellt werden kann. Wenn die Diagnose gestellt, dann habe ich auch Anspruch auf eine Heilbehandlung. Also das heißt eine ambulante Therapie, stationäre Therapie oder was auch immer. Wie der sieht, also ein Wunsch, ein starker Wunsch und einen Drang zu Fleisch zu konsumieren. An dieser Definition sieht man, wie ist die Abgrenzung, weil da versteht jeder was anderes darunter. Was ist ein starker Wunsch? Stark muss der ausgeprägt sein, ja. Und also es ist immer auch von demjenigen, der das beurteilt, abhängig, wie er das einschätzt dann. Das zweite ist dann ein Kontrollverlust über Beginn und Ende des Konsums. Also ich nehme eigentlich vor, ich trinke am Abend ein Bier, aber am Ende ist es dann zäh gewesen und ich weiß gar nicht mehr, was in dem Abend passiert. Dann eins, was nicht bei allen Zuständen zutrifft, sind körperliche Entzugssymptome. Also da kennt man bei Alkohol körperliche Entzugssymptome, bei Opiaten kennt man das. Aber es gibt auch andere Zustände wie Kokain, wo es nicht unbedingt körperlich, sondern rein psychisches Entzugssymptom erkennbar wird. Dann natürlich die Toleranzentwicklung, dass man immer mehr braucht in der Substanz, um letztendlich den gleichen Eck zu erzielen. Das ist sowas bei den meisten Substanzen dann. Und dann, weil dann sozial rein wird, sind Vernachlässigung von Aufgaben, Pflichten, sozialen Kontakten. Ich gehe nicht mehr in Verein, ich gehe nicht mehr zum Fußballspiel, weil der Konsum eben wichtiger ist. Und dann, was halt dann bei den meisten ist, die konsumieren weiter trotzdem, dass schon negative Konsequenzen eingetreten sind. Das heißt, ich habe schon eine Abmahnung vom Arbeitgeber, weil ich zur Arbeit gekommen bin. Ich habe möglicherweise schon ein Strafverfahren an der Backe, weil ich eben gegen das Betreuungsmittelgesetz verstoßen habe und trotzdem weiter konsumiere. Das sind 6 Kriterien, von denen sind 3 erfüllt sein innerhalb eines Jahres. Dann erst tatsächlich so sozusagen dann spricht von Abhängigkeitserkrankung.
Und dann würde die Betroffenen entsprechend auch in die medizinische Therapie gehen.
Also es gibt dann halt eben Therapien, es gibt verschiedene Therapieformen. Das muss man eben im Einzelfall eben abklären, was angezeigt ist. Also ich sage jetzt mal, Extrembeispiel, schwerstabhängig, Polytox unterwegs, mit verschiedenen Substanzen, körperlich abgebaut schon, ist der Regel zuerst mal eine körperliche Entzündung notwendig. Also in der tatsächlichen Entzündungseinrichtung, was nur keine Therapie ist. Dann wird halt einfach diese entzugssymptomatisch medizinisch begleitet. Das dauert, je nachdem, wie viele Leute drin haben, zwischen 2-4 Wochen ungefähr, je nachdem, was halt da war. Und im Anschluss daran findet dann eine medizinische Rehabilitation statt. Das sind stationäre Maßnahmen, die 5 Monate dauern im illegalen Substanzbereich, also bei Opiaten zum Beispiel, Kokain und so weiter. Die sind dann tatsächlich in stationären Einrichtungen irgendwo, in Süddeutschland, in ganz Deutschland gibt es diese Einrichtungen. Und wenn so eine Maßnahme eben gemacht werden soll, müssen die Leute zu uns kommen, zu einer Handlungsberatungsstelle. Wir müssen dann gemeinsam mit denen diese Maßnahmen beantragen, einen Sozialbericht erstellen, müssen die Maßnahmen befürworten. Das heißt, dafür sind die Leute schon eine gewisse Termintreue haben. Sie müssen kommen, zuversichtlich kommen und müssen an diesem Prozess aktiv mitwirken. So. Es gibt noch ambulante Therapien. Es ist, sage ich mal, wenn jemand wenn sozial eingebunden ist, möglicherweise Arbeitsverhältnis noch besteht, der zum Arbeiten geht, der Familienhintergrund ist, die gehen halt dann einmal in der Woche zu einer Einzeltherapie, einmal in der Woche noch zu einer Gruppentherapie. Das ist eine Maßnahme, wo es geht in den USA zum Beispiel Tasklink. Das ist auch eine Maßnahme, die geht so zwischen 3-6 Wochen, wo halt dann morgens die Einzelne gegangen wird und abends auch nach Hause und dann sind die auch zu Hause. Aber trotzdem auch ein relativ stabiles Umfeld. Das heißt, wenn die halt in der WG wohnen, alle konsumieren, ist das mit ja nicht die richtige Maßnahme, weil dann diese Abstinenz zu halten in diese Form, also scheiße gehen.
Aber verstehe ich richtig, dass Ihr Beratungsangebot jetzt nicht nur diese Fälle richtet, sondern im Idealfall eigentlich schon viel früher in diesem Prozess bzw. in diese Entwicklung hin zu einem solchen Konsum angreifen möchte, ja, und mit Betroffenen oder mit potenziellen Klienten sozusagen schon ins Gespräch zu kommen.
Ja, das ist natürlich, das Angebot steht immer, das muss man ganz klar sehen, wenn jemand noch keinen Eisdruck hat, das heißt, sein Konsum für ihn gar nicht problematisch ist, dann wird er erstmal nicht zu uns kommen und Unterstützung nachfragen. Er wird halt dann auch Unterstützung fragen, wenn er möglicherweise sieht, dass er allein sein Problem nicht mehr klarkommt. Oder halt, und das ist halt auch eine Zielgruppe, die wir ansprechen, Angehörige, dass das soziale Umfeld hat reagiert, sagt, du kannst nicht weitergehen, die Ehefrau sagt, nee, der Kokainkonsum, mach ich nicht mehr mit dir, entweder du machst Veränderungen oder du wirst verändern, oder ich verlasse dich, im schlimmsten Fall ist es so eins. Oder halt, es gibt natürlich auch Leute, die in Zwangskontext zu uns kommen, die halt strafrechtlich auffällig geworden sind, die eine Bewährungsstrafe bekommen haben, mit der Auflage, das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Mhm. Das ist auch so eine Gruppe von Menschen, die zu uns kommen. Ja. Und nur noch andere, ich das vorher vergessen, wir machen die Substitutionsbegleitungen um. Also alle Menschen, die im Altona-Kreis im Substitutionsprogramm sind, sind angehalten, parallel die psychosoziale Begleitung in Anspruch zu nehmen. Es sind ca. 200 bis 230 Personen, die bei uns angebunden sind, die in Substitution sind.
Was bedeutet das, steckt hinter der Substitution?
Substitution sind alle Menschen, die opiatabhängig sind. Die bekommen halt ein Substitut, ein Ersatzpräparat, das ihren Suchtdruck mindert. Das heißt, die Hoffnung ist, dass sie dadurch nicht mehr legal die Drogen schaffen müssen, die ganzen Begleitscheine, die damit eben ins Tage drehen, die Risiken, die damit verbunden sind, dass man die minimiert, dass man stabilisiert dadurch und mittelfristig halt schaut, wenn die Stabilisierung eingetreten, dass man dann sucht, auch von dieser Substitution wegzukommen. Das gelingt halt immer mal wieder, aber immer mal wieder ganz offen nicht. Also viele Menschen, die Substitution sind, die arbeiten, Familie haben, ganz normal funktionieren, aber im Substitutionsprogramm sind.
Sie haben gesagt, dass natürlich auch öfters mal Angehörige, sei es die EV, andere Familienangehörige, in die Beratungsstelle kommen, weil sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Hast du da so ein Gefühl, in welchem Verhältnis das zueinander steht, beziehungsweise wie viel Prozent durch den Druck von der Familie oder von Angehörigen ihre Beratungsstelle aufsucht und wie viele dann aus eigener Kraft kommen?
Kann ich sagen, wenn ein Angehöriger kommt und anruft, dann hat er ja erstmal ein eigenes Problem der Thematik. Das heißt, wir machen eine Angehörigenberatung mit denen, Menschen, Partner, Freundin. die ja ein Problem hat, dass sie mit einem Suchtkranken zusammen sind. So, ob der Suchtkranke sie dann auch behandeln will, ist ein ganz anderes Thema. Und auch die, die zu uns kommen, weiß ich nicht immer, ob da auch doch irgendwie Druck ausgeübt worden ist oder ob der wirklich von sich aus kommt. Schwer zu beurteilen. Das ist nicht nochmal erheblich so die Zahl, weil ich sage, wir sind kleine Einrichtungen, wir sind ja sehr neu dort Klienten. Wenn wir dann anfangen, würden Statistik in die Tiefe zu was bringt es dann hinterher, für unsere Art verändern.
Ja. Aber wir haben auf jeden Fall ein neues Angebot geschaffen, um ja noch mehr potenzielle Klienten eben schon möglichst früh Stadium zu Ihnen zu bringen, Ihnen vor allem natürlich auch das Beratungsangebot machen zu können. Und welcher Weg bzw. welches Angebot dahinter steckt, das spreche ich gleich mit Ihnen hier in der Plattform mit der Drohung Alt-Donau. Ja, er hat gesagt, so rund 900 Klienten haben sie pro Jahr, die sie beraten. Da kommen einige auch durch den Buch von Angehörigen oder ihrer Familie entsprechend. Zum Beispiel eben der Ehefrau, die dann sagt, es muss sich was verändern, so kann es nicht weitergehen. Es kommen aber natürlich auch viele, wenn sie selber feststellen, haben da ein Problem. Sie bräuchten da eine Unterstützung, brauchen Beratung. Aber um möglichst früh an diese Klienten zu kommen und um die sozusagen präventativ vor einem ja, extensiven, abhängigen Konsum zu bewahren oder ein Stück weit abzuhalten, könnte man sagen, hat die Drogen ein neues Angebot geschaffen, und zwar das Drug-Checking.
Genau. Es gibt ja verschiedene Typen der Prävention. Es gibt diese allgemeine Prävention, dass man nach den Schulklassen, wo man einfach hingeht, über Drogen spricht. Da spricht mir alle an, die irgendwie im Klassenverbund sitzen, unabhängig davon, ob sie schon Erfahrung haben oder nicht. Und die zweite Stufe wäre dann tatsächlich die indizierte Prävention, des Menschen anzusprechen, die schon Konsumerfahrungen haben oder einen Konsumverschieber in dem integriert haben. Und um diesen Personenkreis, der noch wirklich unbedingt problematisch konsumiert, nach seiner eigenen Wahrnehmung oder einen eigenen Eindruck hat, zu erreichen, haben wir eben die Möglichkeit in Ulm schaffen, das Drug-Checking, Drogen checken, zu überprüfen auf Inhaltsstoffe, auf Wirkstoffgehalt, vor die zu pflanzen. Es gab 2024 eine Änderung im Betreuungsmittelgesetz. Das hat die Bundesregierung damals beschlossen, wo sie gesagt hat, okay, wenn eine Einrichtung so ein Drug-Checking anbietet, ist ja tatsächlich so, wenn sie die Substanz annimmt, um die Substanz zu testen, macht sie sich ja strafbar, weil der Besitz dieser Substanz schon strafbar ist und im Betreuungsmittelgesetz eben rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würde. Jetzt haben wir dieses Paragraphen CB im Betreuungsmittelgesetz dahingehend geändert, dass es im Rahmen eines Drug-Checkings eben möglich ist. So. Die Bundesregierung hat damals gesagt, okay, das Bundesland muss hierzu eine Landesverordnung erlassen, wie sie das tatsächlich dann umsetzen will, in welcher Form. Baden-Württemberg gibt es diese Landesverordnung noch nicht, es gibt sie bisher nur in Mecklenburg-Vorpommern und in Nordrhein-Westfalen. Nur als Beispiel Nordrhein-Westfalen hat Ende 25 beschlossen, dass die Drug-Checking nur in Drogenkonsumräumen stattfinden darf und auch für diese Konsumenten in diesen Drogenkonsumräumen das Angebot ist. Also wird eine sehr spezielle Gruppe dann tatsächlich auch. So was Nordrhein-Westfalen gemacht. Es gibt Modellprojekte bundesweit und da kommen wir auf unser Drug-Checking-Angebot. Es gibt zum einen ein Modellprojekt seit einigen in Berlin, wo die Menschen die Substanz, zum Beispiel ich habe KI, ich weiß nicht, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt, ich weiß nicht, ob da Beilegungen drin sind, und will es testen lassen und bringen die Substanz dann zu dieser Beratungsstelle. Die Beratungsstelle nimmt es an und leitet es weiter an ein spezialisiertes Labor, die da sehr tiefe chemische Analyse machen und hinterher genau feststellen, was ist da eigentlich drin. Das Ergebnis bekommen die Betroffenen nach dann 2 bis 3 Tagen. Zielt immer, egal bei welchem Modell, dass die Leute dann gleichzeitig auch ein Beratungsangebot bekommen, dass sie einfach über Suchthilfesysteme informiert werden und mit dem Ergebnis natürlich dann auch gesprochen wird, ob der Konsum dann unter den Voraussetzungen auch tatsächlich stattfindet. Also es ist das Berliner Modell, die Leute geben es ab und das heißt 3 Tage ins Ergebnis. In Thüringen läuft es so, da gibt es ein mobiles Labor, das heißt, die fahren in Clubs, die fahren in Raves, in Veranstaltungen und bieten vor Ort dieses Drug-Checking an mit Schnelltestverfahren und dort bekommen dann die Konsumenten innerhalb von 10 bis 20 Minuten das Ergebnis und können dann ihre Konsumentscheidung neu werten. Diese Ergebnisse sind natürlich so tief, die können zwar eine quantitative Bestimmung machen, also wenn jemand Kokain bringt, wie viel Kokain ist da drin, sind es 10%, sind es 80% oder wie auch immer, wie reißt es? Und auch ein Stück weit Beimengungen testen, aber natürlich nicht in dieser Laborqualität, was halt ein stationäres Labor dann eben bietet. Und in Ulm haben wir jetzt 2 Sachen zusammengebracht, die 2 Projekte. Zum einen, wir bieten das vor Ort an, mit einem Termin kann man kommen, dann sagen, ich habe eine Substanz, bitte testet die für mich und kriegt dann bei uns innerhalb von 10 bis 30 Minuten jedes Substanzebene das Ergebnis mitgeteilt. Und das ist das, was einzigartig ist und diese Schnelltests sind eben so konzipiert, dass wir diese Substanz gar nicht in Besitz nehmen, solange sie psychoaktiv ist. Die Konsumenten, die diese Substanz bringen, das müssen Kleinstmengen sein, erreichen 0,2 Gramm oder noch weniger jedes Substanz, die geben das in eine Analyseflüssigkeit selber. Mit Gabe in dieser Analyseflüssigkeit die Substanz als Droge nicht mehr zu benutzen sein. Das erst dann nehmen wir das in Besitz und machen dann diese tiefergehende Analyse, machen uns dann eben auch strafbar, weil wir es nie in Besitz haben, die Substanz ist nicht mehr wirksam, die kann man ja auch nicht mehr verwenden und können dann eben sagen, bei gewissen Substanzen, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt und sind dann möglicherweise auch Beihängungen dabei. Das ist zwar die Analyse-Tiefe, ist so tief, aber die Leute kriegen dann sofort das Ergebnis und können dann eben ihre Konsumentscheidung neu bewerten. Verbunden ist das Ganze immer mit einem Beratungsgespräch, das ist obligatorisch. Und da muss man einfach schauen, wie die Reise geht. Ob das Angebot angenommen wird, das ist vielleicht auch so ein Medium hier wie Radio 3M. Das ist einfach ein bisschen Blech zu tragen. Das ist zusätzlich, wir werden da kein großes Rating betreiben, weil es natürlich einen riesen Aufwand für eine Personalkapazität vorhalten, um es zu machen. Auch diese Tests kosten Geld erstmal, die müssen bezahlt werden. Und von da ist das Angebot. Und dann schauen wir mal, wo die Reise geht in Ulm.
Sie haben dann schon die ersten Klienten, die mit diesem Angebot bzw. das Angebot wahrgenommen haben bei Ihnen. Wie ist das Thema Beratungsgespräche in diesem Zusammenverlaufen? Sind da so die Inhalte, die besprochen werden? Wie reagieren auch die Klienten darauf?
Also das Gebot ist tatsächlich veröffentlicht Mitte Januar, weil erst Ende Dezember oder Mitte Dezember wir das Go bekommen haben von der Staatsanwaltschaft und von der Kriminalpolizei in Ulm, dass sie da keinen Anfangsverdacht sehen, dem sie da tun, auch in den Ermittlungen ermitteln wollen. Es sind tatsächlich bisher 4 Termine vereinbart worden und sind wie sind es 2 tatsächlich nur gekommen. Beide dann Kokain dabei, wollen eben wissen, wie rein ist es. Einer hat es aus dem Lager bestellt sein, Material, der andere hat es bei einem Dealer gekauft, wo er nicht ganz sicher war, hat er da reingemacht oder nicht reingemacht. Bei beiden Substanzen war es tatsächlich so, dass das tatsächlich drin war, was sie erwartet hatten, auch von dem Einheitsgehalt war es so, wie sie es eigentlich so erhofft hatten dann. Und natürlich ist ein Beratungsangebot dann sind die wie die Leute fragen, wenn natürlich jetzt wie den Welt genau rauskommt, der Mensch geht raus und sagt, okay, Glück gehabt, irgendwie einen Stück gekauft und ja, was er damit macht, diese Reihenentscheidung. Antis natürlich auch, wenn es halt jemand Material bringt. Und so ist auch die Erfahrung in Thüringen, weil die waren ja auch Schulungen, auch bei diesen Festivals und den Clubs, dass dann halt tatsächlich 96% der Fälle, die schon länger damit nicht drin war, was die erwartet haben. Das heißt, haben gedacht, so, okay, da war halt doch ein Termin drin, wo das so viele beihängen. Dann ist natürlich eine ganz andere Gesprächsgrundlage für ein Beratungsgespräch, ja, weil es dann für viele doch überraschend ist und auch viele sich gefahren, also in Zukunft, die so dann nicht bewusst sind. Ganz viele gehen zusammen, ist halt einfach auch, wenn die Tests machen, es ist so, die kommen zu, dann haben irgendwie so ein Zertifikat nach dem Motto, kein denklos konsumiert. Und jetzt denken ja viele, dass es dann auch ein bisschen harmlos wird. Es gibt keinen denklosen Konsum, es gibt prinzipiell, ja. Wir werden auch keine Substanz freigeben in dem Sinn. Ja. Aber ganz klar, Warnhinweise, wenn irgendwas drin ist, was absolut nicht dazu geeignet ist, zu konsumieren. Ja. Und darum geht es ja letztendlich. Und sollte dann hier und irgendwann mal irgendwas auftauchen, sagen, ja, es ist halt wirklich bedenklich, noch im Umlauf dann entsprechende Warnhinweise dann veröffentlicht. Dass andere Leute, die konsumieren, dann eben auch Bescheid wissen, dass dann möglicherweise was hier im Umlauf, was man besser nicht konsumieren sollte.
Mhm. Was sind so mögliche Fremdstoffe, die da in den Substanzen mit dabei sein könnten? Und welche Folgen hätte man bei des Konsums?
Ich mache ein Beispiel, was wir relativ viel stehen können, bei THC ist einzustellen, die kann man testen. Ja. Und was man natürlich testen kann, ist zum einen, wie CBD dran eben drin ist und wie THC drin ist. Ja. Und dann kannst du durchaus mal sein, man macht so einen Test und jemand denkt, okay, ich habe schon probiert und habe eine Wirkung gehabt und zum Testen dann hat es 10% oder 20%, das kann man feststellen dann tatsächlich über den Test. Und dann kommt dann raus, ist gar kein THC drin. Yeah. Ja? Aber er hat trotzdem eine psychoaktive Wirkung. Das ist natürlich dann hochproblematisch, weil da weiß man nicht, was drin ist. In der Regel sind es halt dann irgendwie synthetische Cannabinoide, die drin sind, die halt dann ein hohes Gefährdungspotenzial haben. Und da weiß halt dann niemand, was da reingepanscht ist und es weiß halt auch niemand, wie dann tatsächlich in dem Schein drin, was dann jemand nicht gebaut hat. Ja? Mhm. Also das sind, denke ich, schon solche Sachen, wo man dann rausfinden kann und sich halt auch das Bewusstsein schärfen kann, was den Konsum anbetrifft oder wo ich dann auch mal mein Material herbekomme.
Aber wenn Sie jetzt mit den Betroffenen, ich meine, Sie haben jetzt erst zwei Klienten bei Ihnen, die diesen Test in Anspruch genommen haben, aber wenn Sie jetzt auch auf der Schulung in Nordrhein-Westfalen waren, dann haben Sie da dann noch ein bisschen mehr Erfahrungen auch sammeln können, wie reagieren diese Klienten auf das Beratungsangebot? Ist das für die eher so ein, ja, jetzt höre ich mir das halt mal an, bis mein Testergebnis da ist, oder sind die da tatsächlich auch offen für das, was Sie sagen?
Nee, also wirklich offen. Natürlich unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die genau das hören wollten, ja, kann ich konsumieren und konsumieren. Klar, die spreche ich aber auch nicht. Durchaus auch, die Kollegen aus Thüringen, eben aus dem Thüringen-Arzt berichtet haben, da durchaus dann auch eine kritische Auseinandersetzung darüber stattgefunden hat. Oder ein kritischer Diskurs überhaupt über das Konsum, über den Konsum. Darum geht es ja letztendlich auch. Dann Bewusstsein zu schaffen, aufzuklären, zu informieren, weil das Informationsdefizit bei vielen ist wirklich erschreckend, wie kritiklos dann manche Substanzen konsumiert werden, ohne überhaupt zu wissen, wie ist das Gefährdungspotenzial oder wie ist das, wenn ich dann Alkohol drauf trinke und. Also von daher hat es mit Sicherheit einen Nutzen und das berichten auch die Kollegen aus Thüringen, dass es sehr wohl Nutzen hat und auch sehr gut angenommen wird dann dort.
Das kann ich natürlich schon vorstellen, dass das Angebot dann doch natürlich von Interesse ist, dass die Substanzen gerne getestet werden. Und insbesondere, wenn Sie jetzt sagen, ja, bei 56% der Fälle ist dann gar nicht das drin, was erwartet wird, dass natürlich dann viele auch ein Stück weit die Augen geöffnet bekommen, durch diese Message nochmal drüber nachzudenken, was Ihnen womöglich widerfahren wäre, wo Sie sich gerade bewegen, wenn Sie dieses Testergebnis irgendwo auch nicht bekommen hätten.
Genau, letztendlich darum geht es ja auch, ein Stück weit den Konsumentscheidungen noch zu bewerten. Und es ist auch, es wird immer auch statistisch begleitet. In Berlin wird statistisch begleitet und evaluiert, in Thüringen eben auch. Und die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber hat mich auch überrascht, wie viele dann tatsächlich ihre Konsumentscheidungen überdacht haben. Dann weniger oder gar nicht konsumiert haben, was sie da eben testen haben müssen.
Also das lässt sich ja eigentlich schon ein Stück weit als Erfolg dann auch verbuchen. Denn, ja.
Das ist mit Sicherheit ein Erfolg und wie gesagt, das gibt es in anderen europäischen Ländern gibt es schon lange und die haben es alle evaluiert und alle sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Vielleicht ist es ein bisschen ein deutsches Problem halt auch, dass man solche Sachen halt immer überreguliert und auch gerade, dass man sagt, okay, Drug-Checking ist jetzt möglich über das Betäubungsmittelgesetz, aber jede Landesregierung tut sich unheimlich schwer damit, es dann wieder in eine Landesverordnung zu gießen und jeder kocht dann wieder sein eigenes Süppchen und reguliert dann rum und das ist wie bei dem Konsum-Cannabis-Gesetz hat man ja auch eigentlich eine gute Idee, hat es dann wieder verbürokratisiert und unterm Strich wieder, was zum Beispiel Cannabis-Vereinigungen anbetrifft, letztendlich tot geregelt. So. Das ist so meine Befürchtung auch, dass mit der Landverordnung, wenn die Baden-Württemberg kommen sollte, gut, jetzt haben wir ja wieder einen grünen Ministerpräsident aller Wahrscheinlichkeit nach, der es möglicherweise wieder nach vorne bringt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es in Baden-Württemberg wieder irgendeine Koalitionsverhandlung zum Opfer fällt und sagt, okay, jetzt machen wir das halt eher mal nicht, oder schiebt es auf die lange Bank, verweist irgendwie, dass das halt eigentlich gar keinen Effekt bringt, dass halt Beratungsstellen, die das machen wollen, das gar nicht machen können, weil es viel zu kompliziert, viel zu teuer ist. Und deshalb ist es halt so, wie wir es machen, vielleicht ein bisschen letztärmig, aber es ist machbar, es ist von den Kosten her schaubar, wir müssen uns nicht an Regularien, wir müssen nicht rechtfertigen, wir müssen nicht erklären und. Wir können es einfach mal machen, unsere Erfahrungen sammeln, dann schauen wir mal, wie das geht.
Wäre also wünschenswert gewesen, da vielleicht auch eine bundeseinheitliche Regelung dazu zu haben. Es hätte vielleicht die Arbeit, die entsprechenden Beratungs- und Teststellen zu erleichtern. Ist auf jeden Fall, denke ich, ein interessantes und auch gutes, hilfreiches Angebot für Ulm und den Alt-Donau-Kreis. Die Unsere 6. Radio 4FM mit Hans-Peter Herrmann, Regisseur der Drogenhilfe Ulm-Alt-Donau, die jetzt auch seit 1. Januar Drug-Checking anbietet. Dort können Konsumenten mit ihren Stoffen mit Kleinstmengen, ungefähr 0,2 Milligramm reichen da schon aus, hat er gesagt, in die Beratungsstelle natürlich mit Terminen kommen können und dann werden die in Lösungsflüssigkeit gegeben und sofort analysiert, sodass man innerhalb von wenigen Minuten schon sagen kann, naja, auch da wirklich der Stoff drin, den man erwartet hat, den konsumieren möchte. Wenn man es ein bisschen ausführlicher wissen möchte, dann ist natürlich ein Laborcheck entsprechend erforderlich.
Ja, Anmerkung dazu, natürlich, wenn jemand das in der Tasche hat und zu uns in die Beratungsstelle kommt, zu einem thermischen Drug-Checking, der Weg zu uns mit der Substanz in der Tasche ist natürlich nicht straffrei. Es ist immer Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, wenn jemand Kokain in der Tasche hat, immer bitte in kleinen Mengen mitnehmen und nicht ihre größere Binde in der Tasche haben, weil es ist strafbar, es ist dabei zu haben, es ist dran. Man muss es anbemerken, es ist kein straffreier Weg zu uns.
Also ich denke, den Vorrat von zu Hause mit zum Durchchecken bringen. Was mich in dem Zusammenhang noch interessiert, das ist natürlich, wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, ein tolles Angebot, um Stoffe testen zu können, beziehungsweise um sich auch vor Substanzen zu schützen, die man womöglich nicht konsumieren möchte, beziehungsweise es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, mit Klienten ins Gespräch zu kommen, möglichst früh auch sogar, bevor vielleicht der Konsum dann auch in andere Dimensionen ausrufert. Es gibt ja auch aber die andere Seite der Medaille. Andere Mitglieder unserer Gesellschaft, die nur hören, ach ja, die Drogenhilfe bietet nun auch Drug-Checking an und die vielleicht nicht so positiv ausschütten. Haben Sie da schon irgendwie auch mal negatives Feedback gehört oder sind Sie schon mal mit Kritik auch durch das Angebot konfrontiert gewesen?
Also wir hier tatsächlich noch nicht. Es gab im Presseartikel zur Weltpresse mal, im Januar habe ich schon damit gerechnet, dass es einen Leserbrief aus dem Thema gibt, gab es tatsächlich nicht. Es gab auch keinen Anruf oder irgendeine sonstige Stellungnahme, wo jemand das ziemlich kritisch betrachtet hat. Ich weiß es aber, es ist natürlich, wie gesagt, in anderen europäischen Ländern gibt es schon länger, wo natürlich auch die Stimmen gibt, die sagen, ja gut, das zertifiziert man hier Drogenkonsum, sagt den Drogenkonsumenten, was sie da nehmen können, was sie nicht nehmen können. Ne? Wie so oft bei solchen Sachen ist halt einfach eine falsche Information, wenn die Leute Annahmen haben, was da tatsächlich passiert und was der Hintergrund ist, die nicht verstehen, dass es eine Einladung für ein Beratungsangebot ist und zumindest ist halt auch Beiträge zur Schadensminimierung für den Drogenkonsum. Wenn dann tatsächlich jemand kommt mit so einer Denke, die müssen wir halt informieren, die müssen sprechen. Und dann kann man sich halt solche Bedenken ausräumen.
Jetzt möchten wir in den letzten Minuten noch mal ein etwas anderes Thema näher beleuchten. Und zwar, wir haben uns viel natürlich auch über das Thema THC, Kokain unterhalten. Aber was Sie vor allem auch im Vorgespräch mir gegenüber erwähnt haben, ist, dass das Thema Medikamentenkonsum zugenommen hat. Vielleicht möchten Sie da uns ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hat und wo da natürlich auch vor allem die Gefahren liegen.
Also zugenommen, muss halt immer sehen, das ist ein kleiner Bereich. Also nochmal von Substanzen bei uns ist Cannabis, dem problematischen Cannabis, die Hauptsubstanz, ganz klar, von der Menge der Leute, die zu uns kommen. Aber natürlich ist ein Konsum von Oxycodon, von Benzodiazepin natürlich viel riskanter als Cannabiskonsum erstmal. Ja. Und das sehen wir eben, weil es gerade bei jungen Leuten, dass dieser Konsum zugenommen hat, also zunehmend unkritisch, Polytox, und mitunter auch mit tödlichem Ausgang konsumiert wird. Und das ist das Verfahren, dass da bei vielen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eine sehr unkritische Haltung dem gegenüber vorherrscht, auch relativ Risikoschätzung vorherrscht, was den Konsum von diesen Substanzen anbelangt. Die Verfügbarkeit über Internet, über Darknet ist einfach gegeben. Es ist relativ einfach, sich Medikamente, die gar nicht mehr Originalmedikamente sind, sondern einfach auch mal Fälschungen in Substanzen drin sind, die was ganz anderes sind, die möglicherweise viel potenter sind als das ursprüngliche, weil bei Oxycodon zum Beispiel, was ist ein Opioid, ist eine Schmerzmedikation, wo dann Tazene drin sind, die hochpotent sind, wo halt dann konsumiert wird und wenn man halt dann zu viel nimmt von den Substanzen und nicht wirklich getestet ist, ist es halt höchst riskant und kann tatsächlich auch zu Tod führen. Und das ist so ein bisschen ein Thema, bei den jungen Leuten, die feststellen, ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Ich habe schon 20, 30, 40 Mal gemacht und ich lebe immer noch, wo ist das Problem? Ja. Und das ist schwierig dagegen angehen. Auch die Information gelingt oftmals nicht da in der Konsumentscheidung, einfach, dass es neu bewertet wird von den jungen Leuten. Das ist klar, großes Problem. Ja, oft wird halt klar, über Songs, über Social Media, das halt gehalten wird, ist vorangetragen und auch harmlos der Konsum und toll ist auch eigentlich. Ist. Und das ist so schwierig, bei dagegen anzugehen, dagegen zu arbeiten.
Was würden Sie sich da wünschen, um das womöglich vielleicht besser wieder in den Griff zu bekommen, oder die Jugendlichen da diese Stelle auch ein Stück weit davon überzeugen zu können, dass der Konsum eben doch nicht so harmlos ist oder dass es nicht auch immer gut gehen muss?
Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, Information tötet das Gerücht, ja. Und so ist da halt eben auch, wenn halt das Gerücht in Anführungsstrichen herrscht, das ist auch unproblematisch. Mach mal, der Rapper singt es halt, dass man halt wirklich mit den Fakten dagegen arbeitet. Ja, klar, aber wie erreicht man die jungen Leute dann? Ja, irgendwie in dem Alter, wo es dann anfängt, haben sich oftmals die Erwachsenen schon entzogen, sondern eben ihren eigenen Peers und die Erreichbarkeit ist eh schwieriger. Und also eine Patentlösung dafür, das kann ich Ihnen gar nicht nennen, habe ich nicht.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Alter, wo sich ein Stück weit schon der Erwachsenenwelt entzogen haben, ja, sich da so ein Stück weit abkapseln. Was ist denn da so das typische Alter, in dem so ein Konsum mit diesen Medikamenten beginnt?
Also tatsächlich oftmals schon sehr früh. Das ist wirklich, natürlich gibt es ja schon die mit 13 schon das erste Mal mit dem Berührung gekommen sind. Mhm. Aber ich muss sagen, zwischen 16 und 18 ist so ein Alter, wo es dann durchaus stattfindet und wo auch bei uns schon mittlerweile 18, 19-Jährige ins Substitutionsprogramm gehen, weil sie eben abhängig geworden sind aufgrund dieser Medikamente, die sie da zu sich genommen haben. Ja. Und das ist schon ein Hinweis, dass das schon viel früher angefangen hat. Dann dieser doch regelmäßig und problematische Konsum auch.
Also eigentlich so dieser Ursprung auf dem Schulhof, wie man ihn immer sagen könnte.
Natürlich in den Peers, in den Gruppen, da fängt es halt an. Da ist halt die Erfahrungsangebot dann da und dann, wie ich vorhin beschrieben, fängt es halt mal den Probierkonsum an. Und je nachdem, entwickelt
sich's. Und dann kann sich's irgendwann natürlich so einen problematischen Konsum steigern, weiterentwickeln, sodass womöglich auch Angehörige irgendwann sagen, so kann es nicht weitergehen. Die Drogenhilfe Ulm-Altonau, die bietet auf jeden Fall ein ganz tolles Beratungsangebot für die Betroffenen, aber auch natürlich Angehörigen, die Drogenprobleme haben, an. Auch das Drug-Checking, dass man seinen Stoff mal durchtesten lassen kann, dass man da eigentlich zu sich genommen hätte oder womöglich dann trotzdem zu sich nimmt. War auf jeden Fall eine spannende Stunde mit Ihnen. Herr Hans-Peter Herrmann war mir zuerst gewesen, Geschäftsführer der Drogenhilfe. Ich bedanke mich bei Ihnen für die vielen Informationen und wünsche natürlich Ihrem Team und natürlich allen Klienten, die zu Ihnen kommen, das Beste.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war die Freeplattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freer.de/programm/plattform.